Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Die Geschichte des oberschlesischen Fußballs ist eine besondere. Vereine von Deutschen spielen im polnischen Spielsystem, deutschstämmige Spieler in der polnischen Nationalmannschaft. Der erste, der das schaffte, war Emil Görlitz. Der Torhüter gilt über Polen hinaus als einer der stärksten der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wahrscheinlich sagt es viel über die deutsche Sicht auf Oberschlesien aus, dass sein Name in Vergessenheit zu geraten drohte. Auf Spurensuche begeben hat sich Thomas Urban. Werbung. Heute gibt es zu Beginn mal ein sehr aktuelles Thema, denn bei all dem EM-Trubel werden besonders wichtige Menschen oft vergessen. Die Platzwarte. Dabei sind sie die wahren Helden des Platzes und geben alles und das oft ehrenamtlich. Genau deshalb sorgt Thom Baumarkt jetzt dafür, dass sie die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Denn Thom sucht die Platzwarte des Jahres. Also liebe Amateurfußballvereine, schickt jetzt euren Platzwart ins Rennen und freut euch auf tolle Preise. Für euren Platzwart, für euch und für euren Verein. Jetzt mitmachen und Danke sagen unter thom.de/Platzwarte. Werbung Ende. Und wer jetzt sagt, jetzt fängt er auch noch an mit Werbung, der hat die Möglichkeit, sich den werbefreien Feed zu bestellen. Einfach auf fußballfrequenz.de gehen und oben auf den roten Button klicken. Dort bekommt ihr alle Informationen dazu. Weiter geht's. Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Von 1988 bis 2012 war er Osteuropa-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Bis 1992 berichtete er aus Warschau, wo er den Untergang der Parteiherrschaft und den Umbau des Wirtschaftssystems verfolgte. Von 1992 bis 1997 war er Bürochef in Moskau. Er analysierte die großen Umbrüche unter Boris Jelzin und verfasste auch Reportagen von den Schauplätzen des Abchasienkrieges sowie des ersten Tschetschenienkrieges. Von 1997 bis 2012 berichtete er aus Kiew unter anderem über die Orangene Revolution und wieder aus Warschau, wo er den Aufstieg der Kaczynski-Zwillinge journalistisch begleitete. Von 2012 bis 2020 war Urban SZ-Korrespondent in Madrid. Aktuell ist er mit seinem neuen Buch »Lexikon für Putin-Versteher – Legenden Lügen« auf Lesereise. Man verzeihe uns daher dieses Mal die etwas eingeschränkte Tonqualität, aber Thomas saß nicht wie sonst vor dem heimischen Rechner, sondern in einem Hotelzimmer. Aber nicht alleine, sondern mit Alfred Görlitz. Er ist der Sohn von Emil Görlitz. Dafür nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Thomas Urban fürs Möglichmachen und an Herrn Görlitz, der extra für das Gespräch nach Leipzig reiste. Das macht die Folge nicht nur aufgrund der erzählten Geschichte zu etwas ganz Besonderem. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und freuen uns über Feedback. Gerne an nick@podcastkombinat.de oder wenn ihr Satz Sprachnachricht machen möchtet, findet ihr die Nummer in den Shownotes. Ganz herzlichen Dank und jetzt viel Spaß. Wer sonst könnte besser dazu referieren als Thomas Urban. Herzlich willkommen, Thomas.
Ja, guten Tag.
Für alle HörerInnen, die ihn noch nie gehört haben in dieser Podcast-Reihe. Er war viele Jahre Auslandskorrespondent für die Süddeutsche in Osteuropa. Zum Thema Oberschlesien hat er mehrere Bücher veröffentlicht. Seine zeitgenössische Monographie »Schwarze Adler, Weiße Adler« gehört in jede gut geführte Fußballbibliothek und war übrigens auch auf den Sachbuch-Bestsellerlisten in Polen. Thomas, du bist aktuell auf der Buchmesse in Leipzig. Was machst du da?
Ich stelle mein neues Buch vor, das aber gar nichts mit Fußball zu tun hat. Doch, halt. Es gibt ein Kapitel über Fußball, nämlich das Todesspiel von Kiew, über das wir ja auch in deiner Reihe schon geredet haben. Das Buch heißt »Lexikon für Putin-Versteher« und führt in Lexikonweise 55 Artikel auf zu Begriffen, die im Moment heiß diskutiert werden in deutschen Talkshows. Über die Krim, über den Donbass, über die Politik von Steinmeier, Merkel, was will Putin und so weiter.
Und wir haben heute noch einen Ehrengast mit dabei. Dafür einen ganz herzlichen Dank nochmal an dich, Thomas, für das Möglichmachen ganz herzlich willkommen an Herrn Alfred Görlitz.
Hallo, guten Tag.
Hallo ihr zwei. So, Herr Görlitz, meine erste Einstiegsfrage wäre, wie erstaunt waren Sie, als Herr Orban irgendwann auf Sie zukam und mit Ihnen über Ihren Vater als Fußballer sprechen wollte?
Ja, erstaunt insofern, weil es abends 23 Uhr war, als ich einen Anruf bekam. Ich wohnte damals in Freiberg und staunte über die Zeit, habe mich dann gemeldet und dann hörte ich auf der anderen Seite ein Hallo und ich habe Sie endlich gefunden. Wahrscheinlich hat Herr Orban schon längere Zeit danach gesucht. Ja, und dann kamen wir ins Gespräch und hatten uns dann einen Termin ausgemacht, eine Einladung. 2012 war das, zu der Zeit, als die Europameisterschaft im Fußball war. Und er lud mich dann nach Warschau ein. Und da bin ich dann gemeinsam mit ihm von Berlin aus in Richtung Warschau gestartet. Und dann haben wir intensive Gespräche geführt über das, was ich weiß, was er herausgefunden hat und so weiter und so fort und ergänzten uns gegenseitig.
Thomas, vielleicht musst du die HörerInnen mal mitnehmen zu dem Thema, wer war denn Emil, ich nenne jetzt noch den Spitznamen dazu, Schlosser Görlitz?
Er war einer der besten Torwarte seiner Zeit. Also in polnischen Fußballgeschichten über die Nationalmannschaft wird er gelobt und gerühmt als der beste Torwart der 20er Jahre. Er war damals jung, er spielte erst bei dem Verein der deutschen Minderheit, bei dem 1. FC Katowice, wechselte dann aber über zu dem polnischen Abonnementsmeister, damals das war Pogoń Lemberg, also heute Lwów in der Ukraine, was er damals zu Polen gehörte. Und machte von dort dann ein Jahr einen Abstecher nach Italien, wo er Profi wurde. Also er war zu seiner Zeit einer der ersten Fußballstars, über die auch die Medien groß berichtet haben.
Wie sind Sie auf ihn gestoßen? Also das ist ja wahrscheinlich nicht ganz einfach gewesen.
Ich habe ja aus Anlass der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine vor 12 Jahren zu einem Buch recherchiert über die deutsch-polnischen Fußballbeziehungen und bin auf den 1. FC Katowice gestoßen, von dem ich vorher nichts wusste. Der polnische Vizemeister wurde 1927 und nach landläufiger Meinung der damaligen Deutschen und auch der nachgeborenen Vertriebenen wurde er 1927 aus politischen Gründen um diese Meisterschaft gebracht, weil das entscheidende Spiel gegen Wisla Krakow verpfiffen wurde. Wahrscheinlich war das auch so. Ich habe leider dazu keine politischen Dokumente gefunden. Aber ich fand das Thema spannend, weil mich immer interessiert hat, die Schnittstelle zwischen Fußball und Politik.
Sie sprachen jetzt wahrscheinlich das Skandalspiel von Katowice an, ne?
So ist es.
Da kommen wir nachher nochmal drauf. Herr Görlitz, mich würde interessieren, wie war das so? Hat Ihr Vater gerne von dieser Zeit als Fußballer erzählt oder war das eher selten ein Thema zu Hause?
Ich bin groß geworden eigentlich, weil ich selbst Fußball gespielt habe und dann auch die Geschichte meines Vaters insofern erfahren habe, dass ich dann, als ich älter wurde, natürlich als Kind schon diese oder jene Bemerkung. Und dazu kam noch, ich bin ja in Altenburg geboren und interessanterweise gab es in Altenburg eine Reihe von Oberschlesiern, die da auch gelandet sind nach dem Krieg. Und so habe ich dann über sowohl meinen Vater als auch über die Oberschlesier erfahren, Fußball, Mensch, der Vater und so weiter und prima und toll. Und so bin ich da ein bisschen hineingewachsen in diese Geschichte, die natürlich für mich damals im Zusammenhang nicht ganz erklärbar war, weil geschichtlich fehlte vieles. Als ich dann später älter mit 16, 17 natürlich, dann habe ich das alles erst begriffen, wie das zusammenhing. Und dann war ich ganz interessiert, war dann selbst mit meinem Vater in Katowice und habe dann mehr oder weniger nicht nur die Ecken kennengelernt, in der er gewohnt und gewirkt hat, sondern auch den alten Sportplatz, der damals der Fußballplatz war, als da gespielt wurde. So bin ich damit bekannt geworden.
Thomas, wir müssen ja irgendwo anfangen mit Emil Görlitz. Wo fangen wir am besten an?
Ja, Emil Görlitz begann er seine Karriere erst nach dem Ersten Weltkrieg. Der Verein, für den er gespielt hat, den gibt es seit 1905. Aber es gab direkt heftige politische Verwerfungen um diesen Verein, denn der hieß ursprünglich Preußen 05 Katowice. Mhm. Muss man sich in Erinnerung rufen, dass auf der Versailler Konferenz nach dem Ersten Weltkrieg beschlossen wurde, eine Volksabstimmung über die staatliche Zugehörigkeit des oberschlesischen Industriegebiets durchzuführen. Diese Volksabstimmung, im Vorfeld gab es dann Aufstände und Kämpfe zwischen Deutschland und Polen. Das ist ein vergessenes Kapitel weitgehend in der deutschen Geschichtsschreibung. In Polen ist das nach wie vor wichtig, die drei sogenannten schlesischen Aufstände, wobei das in Wirklichkeit reguläre Einheiten der polnischen Armee waren und viel weniger jetzt Milizionäre aus der Region oder paramilitärische Gruppen. Diese Abstimmung wurde 1921 durchgeführt. Der gab als Ergebnis, dass 60% der Einwohner Oberschlesiens für den Verbleib beim Deutschen Reich stimmen und nur 40% für die Angliederung an Polen. Die Alliierten oder die Siegermächte, die Westmächte des Ersten Weltkriegs beschlossen daraufhin, Oberschlesien zu teilen. Das Gros des Industriegebietes mit den wichtigen Zentren Katowice und Königshütte, was heute Chorzów heißt, kamen zu Polen. Entgegen der Ergebnisse der Abstimmung, denn in der Stadt Katowice hatten 85% für Deutschland votiert und in Königshütte 75%. Es gab dann also in diesen beiden Städten eine deutsche Mehrheit unter den Einwohnern, aber es gab eine polnische Verwaltung, die den Deutschen, sagen wir mal milde gesprochen, sehr unfreundlich gegenüber eingestellt war. Und das führte zu Spannungen. Und auf diesem Spannungsfeld auf einmal spielt das eine Rolle auch in den Fußball hinein. Denn Preußen war ja der historische Erbfeind Polens. Preußen war eine der drei Teilungsmächte Ende des 18. Jahrhunderts neben Österreich und neben Russland. Und die neuen polnischen Behörden konnten natürlich keinen Verein akzeptieren, der Preußen 05 heißt. Also hat man hin und her überlegt und schließlich hat man akzeptiert, dass der Verein 1. FC heißt, 1. FC Katowice. Und einer der ersten Torleute unter dem neuen Namen wurde dann Emil Görlitz. Er ist 20 Jahre alt.
Ich habe die Wikipedia auf. Da steht drin, du hast ja jetzt gerade so ein bisschen die politisch-gesellschaftlichen, ja, Rahmenbedingungen angesprochen. Und da wird dann erwähnt, dass er damit polnischer Staatsbürger wurde, dass er sich aber selbst zu den deutschen Optanten erklärte oder dazugehörte. Was muss man sich darunter vorstellen unter dem Begriff Optanten?
Bei dieser Volksabstimmung 1921 sollte die Bevölkerung optieren, also sich für eine Option entscheiden. Das waren zwar geheime Wahlen, aber gerade prominente Angehörige der Deutschen, die jetzt Minderheit in Polen waren, bekannten sich dazu, dass sie eigentlich für das Deutsche Reich gestimmt haben und dass sie eigentlich nur widerwillig jetzt die polnische Staatsangehörigkeit angenommen haben. Und dazu gehörte Emil Görlitz. Es gab natürlich auch die Hoffnung, angesichts der tatsächlichen Verhältnisse, also 75% in der einen Stadt, 85% in der anderen, dass der Völkerbund doch noch zur Einsicht kommt, dass man das so nicht lassen kann. Das ist dann aber nicht passiert. Also es blieb polnisch bis 1939.
Herr Görlitz, hat Ihr Vater davon erzählt, von diesen gesellschaftlich-politischen Rahmenbedingungen? Also wie das so stattgefunden hat und wie es ihm dabei so ging?
Also ich habe davon erfahren, eigentlich davon, weil meine Mutter in dieser Zeit durch diesen Aufstand, wenn man so will, auch körperlich verletzt wurde. Und zwar wurde da eine Schule besetzt, in der meine Mutter wohnte mit ihren Eltern und ist dabei durch eine Schussverletzung praktisch am Bein verletzt worden. Und von dieser Seite her bekam ich dann diese politische Situation damals mitgeteilt. Also nicht im Einzelnen, aber wie das halt so war und. Und dann erfuhr ich von meinem Vater diese Optionsfrage, nachdem ich dann begriffen habe, was Option heißt, dass er dann, obwohl er sich als Deutscher gefühlt hat, logischerweise, dann die polnische Staatsbürgerschaft kurz angenommen hat. Und so bin ich ein bisschen mit diesem ganzen Thema na, praktisch groß geworden, ohne die tiefen Einzelheiten zu erkennen. Erst in der Schulzeit habe ich dann im Geschichtsunterricht mal das eine oder andere darüber gehört. Weniger von diesen Revolutionen beziehungsweise von diesen Aufständen, aber doch die Situation, wie sie damals zwischen Deutschen und Polen war.
Thomas, in deinem Buch Schwarzer Adler, Weißer Adler, was ich vorhin ja schon erwähnt hatte, kommt ja diese Geschichte auch vor und vor allen Dingen in Form auch der Nationalmannschaft. Denn wir haben ja festgestellt, Herr Görlitz hat in der Nationalmannschaft gespielt und einer seiner Mitspieler war Reimann oder Riemann. Du kannst das wahrscheinlich besser aussprechen.
Reimann.
Der ja auf Seiten der Kämpfer, der ja bei den schlesischen Aufständen war, auf der polnischen Seite gekämpft hat, ne?
Ja.
Kannst du dir oder kannst du uns erklären, wie das geht, dass diese zwei Spieler zusammen in einer Mannschaft spielen können, ohne dass man da irgendwie miteinander Theater hat?
Ja, ich habe eine Erklärung dafür, die überraschend war für mich, als ich mich etwas in die Hintergründe eingelesen hatte. Die Vorgeschichte war die, der polnische Fußballverband PZPN, der wurde 1921 gegründet und wollte keinen deutschen Verein aufnehmen. In Oberschlesien aber gab es 43 Vereine, die in Ortschaften, in Städten mit der deutschen Minderheit gegründet wurden. Die gründeten daraufhin einen eigenen Verein, einen eigenen Verband, der hieß dann Schlesischer Wojewodschaftsverband, und beantragten die Aufnahme in den DFB. Und der DFB sagte, das geht nicht. Wir haben volles Verständnis dafür, dass ihr einen Verband braucht. Das geht aber nicht, weil nach den Statuten des DFB erstreckt sich sein Bereich nur auf deutsches Staatsgebiet. Und Oberschlesien, die Osthälfte, in der ihr wohnt, ist jetzt leider polnisches Staatsgebiet. Also es gab da große Aufregung. Und dann hat ein ganz wichtiger Mann im PZPN, also im polnischen Fußballverband, einen Kompromiss gefunden. Das war Josef Lustgarten. Josef Lustgarten war Torwart gewesen eines Krakauer Vereins von Cracovia, war dann später Nationaltrainer und er war Jude in Polen. Und er sagte, es geht nicht, dass die polnischen Nationalisten und die deutschen Nationalisten in Polen jetzt gegeneinander eine Art Krieg führen. Ihr müsst euch zusammenraufen, wir müssen Kompromisse aushandeln. Und Lustgarten hat dann durchgesetzt, dass auch Görlitz als Angehöriger der Deutschen, als deutscher Optant sogar, in die Nationalmannschaft aufgenommen wurde. Er war ja damals der Entscheidende, der die Leute ausgesucht hat. Und hat Reimann, der auch Offizier der polnischen Streitkräfte war, ein sehr exponierter Nationalist, verpflichtet, dass er diese nationalen Streitigkeiten aus der Nationalmannschaft raushält. Und auch Emil Görlitz hat offenbar versprochen, dass er sich mit politischen Äußerungen in der Nationalmannschaft zurückhält. Und das hat ja dann auch funktioniert.
Du hast ja eben schon erzählt, dass er nach Lviv gewechselt ist, 1924.
Man muss dann sagen Lwów, weil das damals polnisch war und es nur ganz wenige Ukrainer dort gab. Auf Polnisch heißt es ja Lwów.
Lwów, okay. Ich versuche es mir zu merken. Herr Görlitz, das ist ja wahrscheinlich seine erfolgreichste Zeit als Fußballer gewesen. Hat er über diese Zeit dann im Besonderen gesprochen, wenn er über seine Fußballkarriere gesprochen hat? Ich meine zwei Meistertitel.
Ja, zumindest, dass er sehr erfolgreich dort war und dass er auch mit der Stadt selbst oder mit den Spielern dort einen recht guten Kontakt hatte. Wobei eben, dass sich darauf praktisch beschloss, mehr oder weniger inhaltlich über diese Dinge wurde da wenig gesagt. Also zumindest über die gute Arbeit oder den guten Sport, den er dort erlebt hat. dann ein bisschen natürlich über die Stadt, weil ich mich damals auch schon interessiert habe, wieso ist das eine polnische Stadt, weil ich ja wusste, mittlerweile ist es dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg ja die Ukraine. Und so hatte ich mich dann damit beschäftigt, dass er mir einen Überblick gegeben hat, aber mehr oder weniger über den Sport und über die Mannschaft, von der er übrigens gesagt hat, dass es eine sehr gute Mannschaft war, wo er sich gut gefühlt hat und eigentlich auch gut Erfolge hatte.
Wurde ja viermal hintereinander in den 20er Jahren polnischer Meister.
War das für die kein Problem, dass sie dann sozusagen einen deutschen Obdutanten sich ins Team holen? Also gab es da solche Diskussionen nicht?
Da kann ich mich nicht erinnern, dass es da auseinander. Sicherlich gab es das eine oder andere, aber das war für meinen Vater nicht relevant, mir das als jungen Mann mitzuteilen. Ich hätte das vielleicht doch gar nicht so verstanden.
Also es gab in Polen traditionell Vereine, die politisch sich positioniert haben. Zum Beispiel Wisla Krakau hat nur ethnische Polen aufgenommen als Vereinsmitglieder und als Akteure. Und ethnische Polen wurden damals definiert, die müssen katholisch sein. Also es gab keine Juden, es gab keine Angehörigen der Deutschen, der ukrainischen, der anderen Minderheiten. Der Konkurrenzverein Krakowia, der in den 20er Jahren viel stärker war als Wisla, war offen für alles. Das war sozusagen ein liberaler Verein. Da gab es Angehörige der deutschen Minderheit, Oberschlesier, da gab es einige Schlüsselspieler, waren Juden. Also der Trainer war ein Österreicher. Also die waren damals schon internationalistisch eingestellt, aber Wisla zum Beispiel nicht. Und Pogoń Lwów, wo dann Emil Görlitz spielte, hatte auch damals eher diese kosmopolitische Offenheit. Denn die hatten ja auch einen österreichischen Trainer.
Ich nehme mal an, ihr könnt beide was dazu sagen. Als er dann 1924 diesen Wechsel angestrebt hat, ich meine, er hat ja Gesellenprüfungen, eine Schlosserlehre abgelegt. Wie war das dann zu der Zeit? Also war man schon Profifußballer oder hat man dann irgendwie eine Stelle bekommen über den neuen Verein oder wie lief das ab? Was weiß man über diese Art von Transfer?
Also ich weiß jetzt darüber, wie er dann von Pogoń Lemberg zurückgekommen ist, über diese Zeit eigentlich nicht allzu viel. Ich glaube auch, das war für mich dann auch nicht so wichtig, das im Einzelnen zu hören. Vielleicht hat es mein Vater mir auch nicht erzählt. Ich weiß bloß noch, dass dann die Vorbereitung der Olympiade in Paris, er in gewisser Weise ausgesucht wurde und gefragt wurde, ob er als Tormann mitfahren würde, wobei er natürlich, es gab ja wohl zwei Torleute, sicherlich als, ich sag mal, Deutscher vielleicht in zweiter Linie gedacht war. Denn es war ja auch so, dass dann die Spiele, die in Paris abgelaufen sind, er nicht zum Einsatz kam. Das so ungefähr war das in den Gesprächen. Mehr war auch nicht daraus zu führen.
Also offiziell mussten die damals alle Amateure sein, sonst durften die nicht in der Nationalmannschaft spielen. Inoffiziell kriegten die besten Spieler natürlich ein Handgeld. Die hatten alle dann Scheinjobs, die waren dann Kuriere oder waren im Wachdienst, waren Portiers in großen Firmen oder in Betrieben. Die waren de facto dann schon halb Profis, aber offiziell durften sie es nicht sein. Und Emil Görlitz ist ja dann nach Italien gewechselt, nach Triest und kriegt einen Profivertrag. Und das war offiziell für den polnischen Fußballverband nicht zu akzeptieren. Er wurde danach nicht mehr in die Nationalmannschaft berufen.
Herr Orban, wissen Sie da, wie das zustande kam nach Triest? Ich meine, das ist ja nicht die Zeit des Internets gewesen oder des Fernsehens. Wie kam man da?
Der Erfolgstrainer von Pogoń Lwów, der mit der Mannschaft mehrmals polnischer Meister wurde, hat ihn einfach mitgenommen, weil er einen Vertrag bei Triest bekam, der um ein Vielfaches besser dotiert war als sein Handgeld in Lwów. Und er hat seinen Star-Torwart mitgenommen.
Aber die Zeit war sportlich scheinbar nicht sehr erfolgreich.
Ja, er ist nach einem Jahr zurückgegangen nach Katowice.
Genau.
Die Hintergründe weiß man nichts. Ich habe in digitalisierten Ausgaben der Triester Lokalzeitung nachgesehen. Da stehen nur die Ergebnisse und da steht nur rein Sportspezifisches. Da steht nichts über die Hintergründe, so wie damals auch die Sportberichterstattung gesellschaftliche oder politische Hintergründe eigentlich fast immer ausgespart hat. Das muss man manchmal zwischen den Zeilen lesen.
Es gab damals eine Diskussion, das weiß ich noch, nach diesem Jahr, und dieser Trainer hatte meinem Vater dann empfohlen, er möge doch bitte nach Kuba gehen, denn Kuba suchte damals einen Trainer, das heißt also irgendeine Mannschaft. Und mein Vater hat gesagt, was Kuba, Kuba, wo ist Kuba? Und nee, das geht nicht um so weit, und hat es einfach abgelehnt. Im Nachhinein habe ich ihm gesagt, es wäre schon nicht schlecht gewesen, wenn du hingegangen wärst. Da wäre ich wahrscheinlich später dann irgendwo in den USA oder weiß Gott wo geboren, nur nicht in Deutschland. Das war so ein, wäre wie ein Scherz von mir, aber das war damals eine ernst gemeinte Sache. Dieser österreichische Trainer war das, der hat ernst ihm zugesagt, das zu machen. Er hat es nicht gemacht, aber aus der Sicht von damals als junger Mann kann ich das schon verstehen, dass ihm das zu weit weg war.
Herr Görlitz, wie war da eigentlich die familiäre Situation? Also war er da noch ledig oder?
Mein Vater hat erst 1934 geheiratet und kannte natürlich meine Mutter vorher schon, aber man heiratete ja nicht gleich, und durch den Sport sicherlich auch bedingt, auch durch die Tätigkeit, die er da hatte, das ist eben erst 1934 zur Ehe kam.
Thomas, zu diesen Olympischen Spielen in Paris 1924, was Herr Görlitz ja eben schon so ein bisschen angesprochen hat, was weiß man darüber, was die polnische Mannschaft betrifft?
Ja, die haben ja nur eine Partie geliefert und dann waren sie ausgeschieden und mehr gab es da nicht. Das war damals so, dass die internationalen Meisterschaften, wie auch die Olympiade, die begannen direkt im K.O.-System. Also es gab keine Gruppenspiele.
Noch eine Bemerkung, weil Paris, mein Vater erzählte mir, und ich bin dann mit ihm auch in Krakau gewesen, haben es aber nicht gefunden. Es gab nach den Olympischen Spielen ein großes Bronzerelief der Mannschaftsteilnehmer, die die Olympiamannschaft gebildet haben. Und das wäre dann wohl im Wawel in Krakau, wäre es ausgestellt oder aufgehangen worden. Und wir haben es leider in den 60er Jahren, Ende 60er Jahre, bei einem Besuch im Wawel nicht gefunden. Man konnte uns auch nicht mehr oder weniger sagen, ob es mal irgendwo rumliegt oder vielleicht in einem Inventar noch aufzufinden ist. Ich habe es leider nicht gefunden, kann mir es aber gut vorstellen, wie er mir es beschrieben hat. Also ein großes Bronzerelief, alle Mannschaftsteilnehmer drauf, wie eine Art Foto. Und das als Bronze. Wer wie was gearbeitet hat, wo es ist, leider verschollen. Ich könnte mir vorstellen, während der Kriegszeit wahrscheinlich verschwunden.
Also es kann natürlich auch sein, dass das einfach nicht mehr gezeigt werden sollte in der Volksrepublik Polen. Denn Mannschaftskapitän war ja der bereits genannte Henryk Rejman von Wisla Krakau. Der war, wie gesagt, polnischer Berufsoffizier und ein ausgesprochener Nationalist. Und der war natürlich nach dem Krieg für die Kommunisten nicht akzeptabel. Der war vor dem Krieg dann schon hoher Funktionär des Fußballverbandes und nach dem Krieg wurde er natürlich direkt dann abserviert. Also es kann sein, ich halte das für durchaus wahrscheinlich, dass man dann irgendein Relief, irgendein Bild, in dessen Mittelpunkt Rejman vermutlich steht, auch nicht mehr zeigen wollte.
Weiß man, warum er zurück zum 1. FC Katowice gegangen ist? Also Kuba war es nicht, aber das kann man sich ja in der Zeit vielleicht noch so irgendwie ausmalen, dass das ein bisschen arg weit und exotisch ist. Aber warum zurück nach Katowice statt zum Beispiel nach Lwów?
Na ja, gut, mein Vater ist dann, wie gesagt, zurückgekehrt. Und dann bot sich wahrscheinlich der 1. FC Katowice an als Mannschaft in der Stadt, in der er gewohnt hat. So könnte ich mir das vorstellen. Darüber weiß ich sonst nichts weiter.
Also der 1. FC Katowice stand auch nicht schlecht da finanziell. Die hatten auch die Mittel, ein eigenes Stadion zu bauen, zum Beispiel, das dann seit 1931 eingeweiht wurde. Nachdem die Polen deren bisheriges Stadion requiriert hatten, Anfang der 20er Jahre, hinter dem 1. FC Katowice standen die ganzen Geschäftsleute, die deutschen Geschäftsleute von Katowice, die die lokale Wirtschaft natürlich bis Ende der 20er Jahre dominiert haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch Handgelder eine Rolle gespielt hätten. Aber ganz sicher war wichtig für ihn, da ist meine Familie, da komme ich her. Und der 1. FC Katowice war damals ein aufstrebender Club. Und es war bereits beschlossen, es wird eine polnische Liga geben. Also die Meisterschaft wird dann im Ligasystem ausgetragen. Ab 1927 war das der Fall. Also es gab für einen Fußballer, der das ja fast hauptberuflich betrieb, gab es schon interessante Perspektiven.
Ich frage mich halt, Wie ist das so aufgenommen bei der deutschen Community dann, dass Görlitz polnischer Nationalspieler war? Gab es darüber Diskussionen? War das eine Ehre? Wie hat man vermutlich darüber gedacht, Herr Opan?
Es gab Diskussionen darüber. Also es gab zum Beispiel am ersten FC Katowice einen Verteidiger, der hieß Heidenreich. Der war wohl einer der besten Verteidiger seiner Zeit. Und der sagte, ich spiele nicht für die Polen, weil ich Deutscher bin und ich eigentlich gar kein polnischer Staatsbürger sein will. Bei Emil Görlitz und einigen anderen, es gab ja einige Fußballer, die als Staatsbürger Preußens geboren worden sind und dann polnische Nationalspieler wurden in den 20er, 30er Jahren, etwa ein Dutzend. Muss man sich das so vorstellen? Ich sehe da zwei Motive. Das eine war, als junger Mensch will man was leben und rauskommen. Der Fußball war eine Möglichkeit für den sozialen Aufstieg. Und das Höchste war die Nationalmannschaft. Und da kam halt nur für polnische Staatsbürger, auch wenn sie der deutschen Minderheit angehörten, die polnische Nationalmannschaft in Frage. Also Emil Görlitz zum Beispiel kam ja als junger Mann nach Paris. Er wäre sonst nie als Handwerksgeselle wahrscheinlich nach Paris gekommen. Und die waren überall, die waren in Budapest, die waren in Stockholm. Die sind rumgereist, das war attraktiv. Das war der soziale Aufstieg. Dann kommt noch ein mentales Argument dazu. Sie konnten zeigen, dass sie als deutsche Minderheit, die von den polnischen Behörden auf verschiedene Art und Weise unfreundlich behandelt wurde, dass sie sehr wohl leistungsfähig sind. Und es kam der Gedanke auch dazu, den Polen zeigen wir es jetzt mal.
Jetzt war ich schon was eine Frage am Formulieren für nachher. Kommen wir zu dem Spiel. Also 1927 wird die Mannschaft Vizemeister. Liegt das allein an diesem Skandalspiel oder also war das das entscheidende Spiel um die Meisterschaft und Vizemeisterschaft oder war das ein Spiel in der Runde?
Das war am vorletzten Spieltag gegen Wisla. Wisla hatte 2 Punkte Vorsprung. Und wenn der SC FC Katowice hoch gewonnen hätte, dann wären sie Tabellenführer geworden. Und der Schiedsrichter hat das Spiel wirklich verpfiffen zugunsten von Wisla. Tore der Katowicer wurden nicht anerkannt. Man muss wissen, vor diesem Spiel hatte der SC FC Katowice einen Lauf, der hat alle Partien hoch gewonnen. Also sie waren in der Form des Lebens, dieser Verein. Bei Wisla war es in den Wochen zuvor durchwachsen. Also diese beiden Mannschaften treffen aufeinander in Katowice. Es war ein Heimspiel für den ersten FC. Und der Schiedsrichter erkennt Tore des ersten FC Katowice nicht an, gibt Abseitstore für Wisla, pfeift Fouls, die es nicht gegeben hat, wenn gegen Katowice-Spieler übersieht Fouls von Wisla. Das ist alles im Detail beschrieben von Augenzeugen. Und nicht nur von Augenzeugen der deutschen Minderheit, sondern auch die zweitgrößte polnische Zeitung in Katowice, die christlich-demokratische Tageszeitung Polonia, hat ganz klar geschrieben auf Polnisch, der Schiedsrichter hat dieses Spiel verpfiffen, das hätte nicht sein dürfen. Also das war jetzt nicht nur die subjektive Meinung, dass er das getan hat. Also man fühlte sich da herabgesetzt. Der Schiedsrichter hat später angeblich auch viele Jahre später zugegeben, dass politischer Druck auf ihn ausgeübt worden ist, dass ja nicht ein Verein der deutschen Minderheit polnischer Fußballmeister wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es so war, aber belegen kann man das nicht.
Herr Görlitz, wie hat Ihr Vater von dem Spiel gesprochen? Ich meine, er war der Mannschaftskapitän, er hat das Team scheinbar dann vom Platz geschickt oder ist mit dem Team halt gemeinsam vom Platz gegangen. Gab es das zu Hause, diese Anekdote, dass er darüber erzählt hat?
Ja, als ich das erste Mal gehört habe, ich nehme an, da war ich 15, 16, war mein Vater noch, wenn ich mich recht erinnere, ein bisschen erbost darüber, dass sowas überhaupt möglich war. War aber auch dann in der Situation, wie das passiert ist, vielleicht auch ein bisschen angekratzt. Und ich kann mir gut vorstellen, weil ich ja meinen Vater kannte, er war kein Choleriker, aber er konnte sich auch durchsetzen und auch laut werden, dass er dann in der Situation, als er eingeschätzt hat, also wir werden hier ich sag mal, verkauft oder wie auch immer, etwas laut geworden ist. Denn er hat mir erzählt, dass er mit dem Schiedsrichter eine sehr harte Diskussion hatte, mit dem Schiedsrichter übrigens, der aus Breslau kam, und der Jahre später getroffen hatte, und der dann gesagt, ja, ich konnte nicht anders. Also diese Bemerkung, ich konnte nicht anders, war dann für mich, also da ist irgendwas schief gelaufen oder sollte schief laufen.
Also soweit ich weiß, kam ja aus Lodz der Schiedsrichter Handke. In Breslau wäre ja Deutscher gewesen, der kam aus Lodz. Handke hieß auch der, ja, der letzte Gauleiter in Schlesien in Breslau. Das war ein anderer. Also Schiedsrichter Handke aus Lodz hat das später gegenüber mehreren Leuten zugegeben. Es gab Druck, der Wissler musste Meister werden. Und das ist ja dann auch so passiert. Es war wirklich eine politische Entscheidung in den Kulissen, denke ich. Wir haben viele Zeugenaussagen dazu. Wir haben, was für mich, wie gesagt, ein Schlüsselmoment ist, ist der Bericht in der polnischen Tageszeitung Polonia. Wenn es den nicht gegeben hätte, würde ich vielleicht anders rausschauen, würde ich sagen, klar, die Deutschen regen sich auf und übertreiben ein bisschen, aber dass Polonia, deren Herausgeber Wojciech Korfanty war einer der Führer der schlesischen Aufstände gegen die Deutschen in Anfang der 20er Jahre. Und dass die Zeitung von Korfanty, der früher als deutschen Fresser galt, wenn dessen Zeitung aber schreibt, hier wurden die Deutschen verschaukelt, dann glaube ich, ist das schon sehr, sehr ernst zu nehmen.
Mhm. Der Verein wurde dann Vizemeister. Wie ging es mit dem ersten FC Katowice weiter, Herr Orban?
Ja, und dann ist er 2 Jahre später abgestiegen. Das hing auch damit zusammen, dass einige der besten Spieler dann den Verein verlassen haben. Man hatte erkannt, wir werden in dem Verein nichts und wir wollen aber doch Meister werden. Da gab es einen Mittelstürmer, einen sehr robusten Mittelstürmer, Karol Kosok, der ging dann zum Beispiel zu Polonia Warschau. Andere Spieler gingen vom 1. FC Katowice nach Krakau. Also ein Teil, es gab einen Aderlass dann als Folge letztlich auch dieses Skandalspiels von 1927, weil die wirklich ehrgeizigen, leistungsbereiten, die hofften, wirklich mal Meister zu werden, vielleicht auch Nationalspieler zu werden, die sind dann gegangen, weil sie sich ausgerechnet haben, Chancen auf weitere Karriere haben wir in einem polnischen Verein, aber nicht in dem Verein der deutschen Minderheit.
Emi Görlitz wurde ja nachher noch als aktiver Spieler in den Verwaltungsrat gewählt, kann ich lesen bei Wikipedia. Was darf man sich unter Verwaltungsrat vorstellen?
Stark an, dass man so eine Art, wie eine Art Spielführer und die Leute, die von der technischen und von der organisatorischen Seite mit dem Verband oder mit den Spielern eine Art Gruppe gebildet haben. Und da wurde ein Spieler eben mit in diesen Verwaltungsrat mit delegiert. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass er damals eben als Spielführer noch war. So könnte ich mir das gut vorstellen. Heute gibt es das sicherlich auch, wo vielleicht die besten Spieler einer Mannschaft immer als Vertreter der Mannschaft in diesem Bereich mit tätig sind.
Das ist heute bei Bundesliga-Vereinen auch so, dass Abgeordnete der Mannschaft, der Spielerrat hat einen Vertreter auch im Verwaltungsrat. Verwaltungsrat sorgt für das Organisatorische, für das Bürokratische und auch für die Finanzen. Also er überwacht das alles.
Bevor wir auf seinen Bruder kurz kommen, Frage, er hat zum Schluss seiner Karriere als Stürmer gespielt. Eher ungewöhnlich für einen Torhüter, den man ja immer unterstellt, dass die Fußballerisch ja gar nicht die Qualität hätten wie die Feldspieler. Wie war das bei Emi Görlitz?
Ich weiß bloß noch, dass mein Vater, als er dann in den 30er Jahren nach Altenburg zog, dass er dann beim Eintracht Altenburg sowohl als Tormann und auch als Feldspieler, also ich nehme mal an dem Sturm, tätig war und dort Fußball gespielt hat. Das war dann so, dass also 33. Jahr Hitler an die Macht gekommen, Altenburg in Sachsen, also nach Deutschland. Und dort hat er dann gespielt.
Altenburg ist Thüringen, habe ich gestern.
Thüringen, Entschuldigung, jetzt. Ja, Thüringen, selbstverständlich.
Ich habe nämlich gestern in Altenburg übernachtet, deswegen weiß ich was.
Und spielte dann bei Eintracht Altenburg, glaube bis 1937. Von 34 und 33 und 34. Die Zeit kann ich nicht genau. Ich weiß bloß noch, wenn wir zum Fußball gingen, das hieß dann später Mutteraltenburg, dass wir so viele unterwegs trafen, also Fans, die da am Rande standen und dann riefen Emil, Emil, Emil. Also mein Vater war zumindest in den 60er Jahren noch erkennbar bei den damals natürlich auch alten ehemaligen Fans vom Eintracht Altenburg.
Gut, Mutter Altenburg ist ja ein Name, den man kennt.
Aber noch eine Bemerkung zu Torwart und Stürmer. Mhm. Er war gar nicht der Einzige. Und es gab dann in Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre einen Spitzenspieler des 1. FC Nürnberg, nämlich Riemke. Der war sowohl Torwart mit der Meistermannschaft als auch Stürmer. In der Bundesliga gab es, soweit ich mich erinnere, nur einen einzigen Torwart, der manchmal auch auf dem Feld stand, aber ziemlich selten. Das war nämlich Manfred Manglitz vom Meidericher SV, der später eine der Hauptfiguren im Fußballskandal wurde.
Kommen wir nochmal zu dem eben angesprochenen Bruder. Vielleicht, Herr Görlitz, können Sie erstmal was dazu sagen. Er war ja das fünfte von 9 Kindern. Sind alle in Kadowitz geblieben zu jener Zeit? Also haben zusammen dort gelebt?
Ja, durch die Kriegs- und den Eintritt des Zweiten Weltkriegs sind natürlich einige dann nach Bremen die Brüder, die Schwestern sind dann Augsburg. Also heute würde ich sagen bundesweit, damals alle verteilt, teilweise durch Umzug und Heirat. Die wenigsten sind in Katowice geblieben. Und dann ist ja, wenn ich also mich erinnere, wenn ich daran denke, dass wir in den 60er Jahren das erste Mal nach Polen fuhren, das ging ja damals schon, oder man durfte dann wieder nach Polen fahren, sind wir in Katowice, dann hat mein Vater mir alles gezeigt, was aus seiner Jugendzeit. Also ich musste mir alles angucken, von der Schule, wo er gespielt hat, wo sie Blödsinn gemacht haben, bis weiß Gott was. Also ich kenne heute Katowice vom Stadtplan her noch so gut. Ich brauche, wenn ich hinkomme, finde ich mich zumindest in dem. Also wenn ich mir überlege, 63, 64, rief dann jemand auf der anderen Seite, hey Schlosser. Mein Vater stutzte, ich stutzte. Da kam einer rüber, das war ein Fleischermeister aus der damaligen Zeit. Und da war eine Begrüßung und. Und dann sagte, du musst heute Abend kommen, ich hole alle zusammen. Die Deutschstämmigen, die noch dort unten waren, Bäcker, Fleischer und so weiter. Wir trafen uns, oder man traf sich dann bei einem Friseur. Ich war kurzzeitig mit, es war auch gut so. Das Wiedersehen gefeiert und sich darauf gefreut, dass wir uns wiedersehen. 6 Jahre später, 69, waren wir dann wieder dort und dann war das genauso wieder ein großes Treffen aller derer, die mal Fußballfans waren. Damals lebte von mir in Katowice nur noch meine Cousine. Alle anderen, wie gesagt, waren in der alten Bundes- oder der alten Bundesrepublik dann ausgewandert, haben dort geheiratet. Von denen lebt eigentlich nur noch meine Cousins und meine Cousinen noch in Polen. Ich hätte gerne mal welche getroffen. Leider hat das nicht geklappt. Wahrscheinlich leben sie nicht mehr.
Herr Orban, kommen wir zu dem angesprochenen Bruder, dem älteren Bruder Josef Görlitz. Görlitz der Erste wurde er genannt. Warum eigentlich Görlitz der Erste? War dann automatisch Emil Görlitz der Zweite?
Ist der Ältere immer der römisch 1 und der die nächstfolgenden? Es gab Vereine, wo 4 Brüder spielten in der obersten polnischen Liga. Und da waren die nächstfolgenden römisch 2, römisch 3 und so weiter. Das war eine Marotte, das würde man heute nicht mehr machen. So wie auch die Sportberichterstattung zum Beispiel nie die Vornamen angegeben hat. Also das war manchmal, wenn ein wichtiger Spieler Kowalski hieß, und es gibt in Polen genauso viele Kowalskis wie in Deutschland Schmidt und Schmitz, das bedeutet ja auch dasselbe, Kowal ist der Schmied, dann musste man erstmal genau recherchieren, ob das derselbe ist, wer das eigentlich war. Also im Namen Görlitz war das jetzt nicht sehr schwierig, weil das waren die einzigen Görlitze in der obersten polnischen Liga. Aber das hatte sich so eingebürgert, nach dem Alter sind die dann römisch 1, römisch 2.
Dieser Bruder Görlitz 1 wurde ja gesperrt, lebenslang vom polnischen Fußballverband. Was hat er verbrochen?
Ja, also da hat mein Vater mir an und für sich nur erzählt, dass es da eine harte Auseinandersetzung gegeben hat, die wohl auch nicht nur verbal blieb, sondern auch vielleicht körperlich war. Also es muss schon einiges vorgefallen sein, dass er dann nicht mehr Fußball gespielt hat. Ich habe ihn ja besucht in Eislingen in Vils, als er noch gelebt hat. Ich habe ihn darauf angesprochen. Er hat eigentlich abweichend geantwortet. Er wollte es vielleicht auch nicht mehr wissen. Er war damals in Eislingen Vils Fußballtrainer der dortigen Mannschaft. Ich weiß nicht, in welchem Rang die gespielt haben. Aber das war dann seine Tätigkeit noch für den Fußball.
Also es war damals ein Spiel in der zweiten Liga. Der 1. FC Katowice war ja abgestiegen. Und es gab unter den Zuschauern gab es Rangeleien zwischen den Anhängern der deutschen Minderheit und deren Fans und polnischen Nationalisten. Und das hat sich dann ausgeweitet und die Spieler sind dann auch aufeinander losgegangen. Das war gar nicht der einzige Zwischenfall dieser Art in den 30er Jahren in Polen. Und der Vorstand des 1. FC Katowice hat damals gesagt, ja, das ist eine typische antideutsche Maßnahme. Nun muss man sagen, das war ja 1934, wenn ich mich richtig erinnere. Dann muss man das so sagen, dass ab Anfang der 30er Jahre der 1. FC Katowice übernommen wurde von der Jungdeutschen Partei, also von Funktionären der Jungdeutschen Partei. Und die waren eng verbandelt mit der NSDAP. Der 1. FC Katowice wurde bereits vom polnischen Geheimdienst als mögliche Sabotage- und Diversionsgruppe beobachtet. Also man kann sich vorstellen, dass dann der Schiedsrichter, wenn er die Gelegenheit hatte, dann auch zugeschlagen hat. Und der Verband hat dann den Schlüsselspieler, also einen der Torjäger des Vereins, gesperrt. Aber das wissen wir nicht genau, was wirklich da vorgefallen ist. Aber diesen politischen Hintergrund, dass der 1. FC Katowice dann nach der Machtübernahme durch die Nazis 33 in Polen als der Nazi-Verein galt, das ist leider eine Tatsache.
Mhm. Wie kam das dazu?
In meinen Augen war es die Folge der ungeschickten polnischen Minderheitenpolitik, nicht nur gegenüber den Deutschen, auch gegenüber den Ukrainern zum Beispiel. Es gab gezielte bürokratische Maßnahmen, die die Rechte der deutschen Minderheit eingeschränkt haben. Es gab zum Beispiel das sogenannte Grenzzonengesetz. Das Grenzzonengesetz bedeutete, alle Immobilien in einem Streifen 6 Kilometer vor der Grenze werden enteignet. Man kann sich vorstellen, Katowice, die Grenze war nicht weit von Katowice und durch das oberschlesische Industriegebiet, dass davon zu 90% deutsche Immobilienbesitzer betroffen waren, also die dann polnische Staatsbürger waren. Das Ganze passierte dann auch im Danziger Korridor zum Beispiel. Und das hat natürlich die Minderheit aufgebracht, die ja in Oberschlesien nach wie vor die Mehrheit war. Dann wurde wiederholt der Katowicer Stadtrat aufgelöst von der Regierung in Warschau, vom Wojewoden, der von der Regierung in Warschau eingesetzt wurde, weil bei den Kommunalwahlen Vertreter der deutschen Gruppierung die Mehrheit hatten. Also der polnische Staat, die Republik Polen in der Zwischenkriegszeit, hat ihren Minderheiten praktisch keine Angebote gemacht, loyal zu dem Staat zu stehen oder sich gar mit ihm zu identifizieren. Das war ein großer, großer Fehler. Die Debatten darüber fangen jetzt erst in Polen an, interessanterweise. In der Ukraine haben wir dasselbe. Also in der Ukraine kam dann noch das Bekenntnisproblem dazu. Die Ukrainer waren ja dann entweder unierte Katholiken oder Orthodoxe. Die Oberschlesier, die deutschen Oberschlesier waren auch alle Katholiken. Da gab es diesen Reibungspunkt in der Religion nicht. Aber die Ukrainer waren entweder orthodoxe oder unierte Christen, also das heißt Katholiken mit dem östlichen Ritus. Und das hat den Nationalkatholiken in Warschau oder in Krakau nicht gefallen. Und man hat also Maßnahmen gegen die Religionsgemeinschaften der Ukraine oder wurden sogar Kirchen in Brand gesteckt und so weiter. Also Warschau hatte in der Zwischenkriegszeit eine sehr ungeschickte, eine sehr kontraproduktive Minderheitenpolitik. Und der 1. FC Katowice gehörte dann zu der Gruppe, die sich sozusagen in einer Reaktion darauf radikalisiert hat.
Herr Görlitz, weiß man oder wissen Sie, warum Ihr Vater nach Altenburg gegangen ist?
Ich weiß, dass er Anfang der 30er Jahre ein Angebot hatte. Aber wie das zustande gekommen war, weiß ich nicht. Jedenfalls weiß ich auch, dass er gleichzeitig beruflich in Altenburg günstige Bedingungen gefunden hat und dann eben nach Altenburg zog und in Altenburg dann, wie gesagt, Fußball spielte und sich auch in Altenburg recht gut und wohl gefühlt hat, bis zum Ausbruch des Krieges, wo man dann, aus welchem Grund auch immer, 1939 wieder in die Heimat zurückging. Ich nehme stark an, dass er durch die Verbindung, die er mit Katowice hatte, gute Verbindung mit Katowice, dass er dann eben auch da zurückgegangen ist. Also wie gesagt, diese 6 Jahre oder 7 Jahre in Altenburg dort tätig war und dort Fußball gespielt und gearbeitet hat. Der eigentliche Grund, warum unmittelbar Altenburg, das kann ich mir nur noch mit dem Fußball beziehungsweise eben halt mit der Arbeit, die man ihm angeboten hat, erklären.
Er hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Altenburg noch weiterhin Fußball gespielt, haben Sie erzählt, ne? Bei Motor Altenburg dann.
Mein Vater hat, nein, der hat nach dem Zweiten Weltkrieg bei Motor Altenburg nicht Fußball gespielt. Motor Altenburg wurde dann gegründet als Fußballclub und dort hat er mehr oder weniger dadurch, dass er ja mal dort gespielt hat, noch gute Verbindungen gehabt. Er hat sich fußballmäßig nicht weiter betätigt, er ist nicht Trainer geworden. Er hat, wie gesagt, nur die guten Verbindungen zu den ehemaligen Spielern beziehungsweise denen, die eben Fans damals waren. Und die waren ja aus der damaligen Zeit, wie vorhin auch schon gesagt, Herr Bobmann gesagt hat, aus der Wirtschaft, denn der Eintracht Altenburg hat sich ja auch von der wirtschaftlichen Seite mit Industrie und Wirtschaft allgemein auch hochgehalten beziehungsweise gute Verbindung gehabt. Also die Verbindung selbst zum Fußball nur als Zuschauer, also als Ratgeber. Ich habe beispielsweise bei der Eröffnung des Fußballplatzes in Altenburg durfte ich als Dreijähriger im gelb-roten Trikot den Fußballplatz mit eröffnen zum Eröffnungsspiel und durfte den Fußball zum Punkt legen und dann das Spiel wurde dann eröffnet. Wie gesagt, das war die einzige Betätigung, in der ich mit meinem Vater gemeinsam dort war. Mhm.
Wie war denn die Zeit zu Hause? Also 1962 durfte er das erste Mal nach Katowice, ne?
Ja, 62, das war damals so, ich weiß gar nicht, warum das so war, obwohl wir ja nun sozialistische Länder waren, dass wir da nicht reisen durften. Jedenfalls war es dann so, wir fuhren das erste Mal 62 nach Katowice, mein Vater und ich, meine Mutter blieb zu Hause. Und dort hat er mir also dann Verhaltensmaßregeln auch gesagt, wie ich mich verhalten soll. Und das hat sich dann auch leider gezeigt. Ich war 62, 15, dass ich dann beim zu laut Deutsch reden in der Straßenbahn in Katowice meinen Altix-Apparat, meinen Futterapparat verloren habe. Insofern, ich habe Deutsch geredet und neben mir sagte der Perutzke Hitler-Hofze. Und da als ich ausgestiegen bin, hatte ich nur noch den Lederriemen und der Apparat war weg. Also das war mein erstes Erlebnis. Und ein zweites Erlebnis natürlich auf der Hinfahrt. Wir wollten eine Fahrkarte haben. Wir sind bis Breslau gekommen, wollten dort in den D-Zug einsteigen und hatten keine Platzufka, also keine Platzkarte. Und dann hat mein Vater mit dem Kondukteur oder Kontrolleur oder wie man das nennt, gesprochen. Und nach kurzer Zeit hatten wir einen Platz. Mit der Bemerkung, in Polen muss man nicht ins Ohr sprechen, sondern in die Hand sprechen. So ungefähr bekamen wir dann. Das war die Situation, so habe ich Polen kennengelernt. Wobei ich sage, Katowice hat mir sehr gut gefallen. Eine sehr schöne Stadt. Und was mir ganz toll gefallen hat, das war dieser riesengroße Kulturpark mit diesem Planetarium und mit diesem, ja, wie soll ich sagen, mit dieser Gondel, die durch den ganzen Park geführt hat. Ich war begeistert, auch vom Zentrum selbst begeistert. Und das hat sich 1969 dann beim zweiten Besuch wieder bestätigt. Also ich kannte, wie gesagt, alle Straßen, obwohl mein Vater sagt jetzt, ich war, aha, das ist die Prachtstraße und so weiter und so fort. Ja, also ich bin Katowicer insofern, dass ich zweimal dort war, aber ich kenne mich dort ganz gut aus.
Das kann ich übrigens bestätigen. Ich war jetzt erst vor ein paar Wochen in Katowice im Archiv, im Staatsarchiv, weil ich die Biografien von Fußballern recherchiere aus Ostoberschlesien, die im Zweiten Weltkrieg für deutsche Vereine gespielt haben und nach dem Krieg dann Ärger hatten mit dem polnischen Geheimnis als sogenannte Kollaborateure. Das Industriegebiet, das oberschlesische Industriegebiet, erlebte eine enorme Metamorphose. Die ganzen Bergwerke, die ganzen Fabriken sind weitgehend stillgelegt. Katowice ist heute ein Zentrum für Start-ups, ist eine moderne Stadt und auch eine grüne Stadt geworden. Also, dass der Himmel verhangen ist und alles rauchig ist, das gehört der Vergangenheit an. Wenn man mit dem Zug von Gleiwitz bis Katowice fährt, da kommt man durch eine Landschaft, wo man vor allen Dingen Wälder und Bäume sieht.
Herr Obern, Sie wissen aber bestimmt, warum man erst 1962 nach Polen reisen konnte.
Ja, das waren die Angehörigen der deutschen Minderheit vorher in Polen. Die durften nicht, das wollte die polnische Regierung nicht. Die fürchtete, dass dann Kontakte hergestellt werden, dass es dann wieder Revisionisten, Revanchisten sich organisieren. Auch die Vertriebenen, die in der Bundesrepublik lebten, die kriegten ja kein Visum für die Volksrepublik Polen, also lange nicht. Erst nach den ersten Verträgen zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik Polen, die Willy Brandt ausgehandelt hatte, Anfang der 70er Jahre, bekam dann auch Vertriebene manchmal ein Visum. Vorher ging das überhaupt nicht.
Was mich gestutzt hat, als ich 62 hinkam, dort lebten bei mir damals noch zwei Tanten und zwei Onkel. Beide, also mütterlicherseits, vom Namen Müller, die durften sich zur polnischen Zeit, Müllerow mussten die sich nennen, beziehungsweise den Namen verändern. Und ich habe mich gewundert, ich komme dorthin und sehe dann am Türschild den Namen. Und da sagte mir mein Onkel damals, wie gesagt, ich war 15, zumindest habe ich es dann nur so gehört, dass er mir sagte, ja, wir müssen das. Und es gibt auch einige, die in ihren Berufen nicht arbeiten durften, sondern mussten eben halt andere Berufe annehmen, die mehr oder weniger auch für Polen gedacht waren. Denn die sind dann in den 70er Jahren, haben die dann die Ausreise angestellt und sind dann auch in die Altbundesrepublik ausgewandert.
Also diese Geschichte mit den Namensänderungen, das ist hochinteressant. Denn wie gesagt, der Ostteil Oberschlesiens kam erst 1922 zu Polen. In den 30er Jahren, als sich in Polen innenpolitisch immer mehr nationalistische Kräfte durchsetzten, gab es einen Erlass, dass polnische, nicht polnische Vornamen polonisiert werden müssen. Da wurde dann aus Hans Jan, aus Heinrich wurde Henrik, aus Margareta wurde Malgorzata. Dann zogen 1939 im Herbst die Nazis wieder ein. Die Wehrmacht nahm Katowice kampflos ein. Die Polen hatten sich zurückgezogen, um das Industriegebiet nicht Beschuss und Bombardierung auszusetzen. Und zu den ersten Verwaltungsmaßnahmen der neuen NS-Verwaltung in Katowice gehörte, dass die Namen wieder germanisiert wurden. Also aus Jan wurde wieder Hans, aus Malgorzata wurde wieder Margarete und so weiter. Wenn man bei Fußballern nachforscht, da sieht man, dass manche Namen halt sich dreimal geändert haben. Krieg eben, wie gesagt, wurden sie wieder alle polonisiert.
Wahnsinn, wie die Geschichte manchmal spielt.
Wenn es für den deutschen Namen kein polnisches Äquivalent gab, keine Entsprechung, dann hat die Verwaltung Namen vorgeschlagen. Also ich weiß, es gab Fälle, Erwin gibt es nicht auf Polnisch. Also wurde dann der Erwin, kriegte dann einen Namen wie Wojciech zum Beispiel und ob er wollte oder nicht. Also so ganz, ganz verrückte Geschichten sind da gelaufen.
Auf jeden Fall. Herr Görlitz, man kann lesen bei Wikipedia, dass bei einem seiner Besuche in Katowice Ihr Vater das Archiv oder zumindest ein Teil des Archivs, was übrig geblieben war, des 1. FC Katowice in DDR geschmuggelt hat. Wie hat er das gemacht?
1962 hatten wir einen Fan, der ihn auf der Straße erkannt hat, besucht. Und ich war erschüttert. Das waren damals noch diese alten Ecken in Katowice. Da wohnte er in einer Kellerwohnung. Und dem ging es persönlich, gesundheitlich und auch finanziell nicht besonders gut. Aber wir wurden zum Kaffee eingeladen und ich war, wie gesagt, erschüttert. Man wird ein Haustier nicht in so einer Wohnung halten, wie er da gelebt hat. Und zum Abschluss hatte er in einem Tuch eingewickelt etwas und gab es meinem Vater. Der packte das auseinander, ein riesengroßes, dickes Buch, so habe ich das noch, wie gesagt, damals in Erinnerung, und sagte, Emil, nimm das bitte mit, das ist wichtig für den ersten FC Katowice oder das, was, wie das mal weitergehen wird. Er hat das mein Vater mitgenommen und hat das Buch dann bei uns in Altenburg aufbewahrt. Ich durfte dann als Kind mal so ein bisschen reingucken, durchblättern als Jugendlicher. Das eine oder andere habe ich da gesehen. Aber wie gesagt, es wurde wieder eingewickelt, eingepackt und dann war es wieder weg. Und in den 70er Jahren ist mein Vater eingeladen worden nach Frankfurt am Main. Wie dies zusammenhängt, weiß ich nicht genau. Jedenfalls die Einladung irgendwie vom Fußballbund. Und von denen, die ehemals beim 1. FC Katowice da was zu sagen hatten, übrigens auch dieser Herr Joschke. Und da kam mein Vater auf die Idee und hat das Buch mitgenommen. Nun hieß es aber damals, Grenzkontrollen, Literatur oder sowas war sowieso nicht möglich. Also ist er zum Zoll gegangen bei uns in Altenburg und hat gesagt, also das ist hier ein privates Buch aus unserer Familie und das möchte ich unbedingt mitnehmen. Die haben nicht groß nachgeguckt, haben es verpackt mit einem entsprechenden Vermerk und vielleicht auch mit einem Zollzettel. Und so ist mein Vater dann losgefahren. Es kam glücklicherweise keine Kontrolle in dem Sinn, dass man alles aufmachen musste. Und so ist das Buch halt dann in der Bundesrepublik gelandet. Den weiteren Verlauf, wie das gehandhabt oder wo, wem das übergeben wurde, das kenne ich eigentlich nicht. Mein Vater hat es dann irgendwie dort abgegeben, beziehungsweise hat es vorgestellt. Und es war wohl jedenfalls eine große Freude, dass es existiert. Das ist mir noch bekannt.
Jetzt erzählen wir die ganz brandaktuelle Geschichte zu der Chronik des 1. FC Katowice. Denn ich habe vorhin, als wir uns gesehen haben, Alfred Görlitz überrascht mit einem 3 Kilo schweren Buch, was jetzt hier in meinem Hotelzimmer liegt. Es ist die Chronik des 1. FC Katowice. Aber es ist nicht das Original, es ist ein Faksimile. Wie kommt es dazu? Also ich hatte damals erfahren, ich weiß gar nicht, ob von Ihnen, irgendwie habe ich erfahren, dass es diese Chronik irgendwo geben muss.
Ja, ja.
Und dass Ihr Vater damals zum Treffen der Katowicer Vertriebenen regelmäßig fuhr und die Patenstadt der Vertriebenen, das weiß man heute nicht mehr, es gab in den 50er Jahren in der Bundesrepublik Partnerstädte für Städte in den ehemaligen, in den verlorenen deutschen Ostgebieten. Und die Patenstadt der Vertriebenen aus Katowice war die Industriestadt Salzgitter. Und in Salzgitter trafen sich also regelmäßig dann Vertriebene aus Katowice. Dort wurden auch Archivmaterialien, die Katowice betreffen, gesammelt. Im Rathaus wurde eine Katowicer Stube eingerichtet, wo die immer ihre Treffen abhielten. Und ich erfuhr von einem Verwandten, der dort in der, nein, ich sprach einen Verwandten von mir an einen weiteren Verwandten, der in der Lokalpolitik in Salzgitter tätig ist, bis heute, ob er nicht mal da nachforschen kann. Der ist selber auch Schlese, aber nicht aus Katowice. Und er rief mich nach ein paar Wochen an und sagte, ich habe das Buch entdeckt. Das Buch liegt bei dem Sohn eines früheren Sportreporters aus Katowice, der damals in der NSDAP war und dann auch nach dem Krieg sogar Landtagsabgeordneter der CDU für Niedersachsen wurde. Ich habe den Sohn angeschrieben oder angerufen. Wir haben uns getroffen, der hat mich eingeladen. Wir haben uns persönlich sehr nett unterhalten. Er zeigte mir die Chronik, die habe ich durchgeblättert. Das sind 400 Seiten mit Presseberichten, mit Dokumenten, mit ganz, ganz vielen Fotos. Es ist insofern wichtig, weil ihr im 1. FC Katowice auch ein halbes Dutzend polnischer Fußballnationalspieler waren. Also nicht nur jetzt Emil Görlitz, kam ja nach ihm noch einige. Zum Beispiel der berühmte Ernst Wilimowski ist ja beim 1. FC Katowice groß geworden. Und da waren dann Bilder drin von dem Ernst Wilimowski als 8-Jährigem zum Beispiel, die keiner kannte. Also das ist schon ein historischer Fund gewesen. Und der Verwalter dieses Buchs in Salzgitter hat sich dann überzeugen lassen, dass dieses Buch dem Stadtarchiv Salzgitter übergeben werden soll, unter der Auflage, dass sie das digitalisieren und für die Forschung freigeben, für die historische Sportforschung. Und das passierte, es gab dann sogar eine amtliche Veranstaltung über deutsch-polnischen Fußball vor der Europameisterschaft 2012. Bei der Gelegenheit wurde dieses Buch übergeben. Und dann hörte man nichts mehr davon. Sogar die Lokalpresse in Salzgitter hatte darüber berichtet. Dann habe ich vor ein paar Jahren mal an das Stadtarchiv Salzgitter geschrieben. Und dann kriegte ich erstmal als Antwort, ja, das ist alles schwierig und es ist in Arbeit. Ich habe gedacht, die wollen das nicht machen. Dann habe ich nochmal meinen Verwandten engagiert vor einem halben Jahr und schrieb dann nochmal das Stadtarchiv an. Und ich kriegte ganz schnell Antwort, wir machen das jetzt. Und ich kriegte vor einer Woche mit der Post dieses Faksimile. Ich freue mich sehr. Ich meine, ein Faksimile, das wird ein paar hundert Euro oder 500 Euro gekostet haben, was ich gar nicht erwartet hatte. Ich wollte einfach eine digitale Version, ein PDF haben. Jetzt habe ich das Faksimile, aber nicht das PDF. Aber wir hoffen, dass wir das Stadtarchiv Salzgitter überreden können, dass es das PDF für die Forschung freigibt.
Das sind doch unfassbar gute Nachrichten. Das heißt, Ihre Forschungen gehen weiter?
Ich mache weiter, ich arbeite gerade an einem Buch über den Fußball, also der Titel, der Arbeitstitel lautet Kicken auf Leben und Tod, Fußball in Polen und der Ukraine unter deutscher Besatzung. Denn im Generalgouvernement Polen, wie er der Hauptteil von Polen unter deutscher Besatzung hieß, war den Polen offiziell Fußball verboten. Die gründeten dann eine Untergrundliga. Wir haben ja auch hier in deiner Reihe darüber schon geredet. Mhm. Und es gab eine offizielle Besatzerliga. Es gibt keine Gesamtdarstellung zu dem Thema. Es ist ein hochpolitisches Thema im Grunde. Und ich habe seit 15 Jahren sammle ich Materialien dazu, wühle auch in Archiven. Und jetzt ist es soweit, dass das Buch in der Arbeit ist. Also es ist halb fertig. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr kommt.
Große, große, große Vorfreude. Kommen wir zum Schluss. Ich habe mich gefragt, vielleicht ist das ja in Deutschland nur so, vielleicht ist das in Polen ja ganz anders. Das kannst du, Thomas, ja besser beantworten. Warum wurde Emil Görlitz vergessen?
Also die polnischen Sporthistoriker wissen von ihm. Es gibt Artikel über ihn, es gibt große Artikel in Wikipedia über ihn. Wir beide, Alfred Görlitz und ich, sind ja zu einer Veranstaltung über ihn nach Katowice gefahren, 2012. Das war ganz groß in der Lokalpresse. Also wer sich für historischen Fußball interessiert, der weiß das. Man könnte natürlich jetzt umgekehrt fragen, wie viele deutsche Fußballfans heute wissen, wer Heiner Stuhlfaut war, zum Beispiel der große Torwart des 1. FC Nürnberg in den 20er Jahren. Das wissen auch nur die eingefleischten Fans von Fußballgeschichte. Also das ist der Grund. Unter den aktuellen Fans interessiert sich immer nur ein kleiner Teil für die große Vorgeschichte. Das ist halt so. Aber vergessen ist er nicht. Also er ist in allen Standardwerken ist er ausführlich behandelt. Zum Teil auch schon dargestellt, diese ganze komplizierte politische Lage. In Polen gibt es ein Rieseninteresse an diesen Themen. Also wie gesagt, mein erstes Buch zu dem Thema kam auf die Sachbuch-Bestsellerliste in Polen.
Ich kann mich erinnern, als wir in Katowice waren, habe ich übrigens einen damals relativ alten Mann kennengelernt, der, wenn ich mich recht erinnere, der ist, der auf dem Fußballbild vom Skandalspiel damit als kleiner Junge stand. Jedenfalls hat er mir das gesagt. Der muss damals schon 86, 87
gewesen sein. Das war etwas anderes. Das war nicht das Skandalspiel, sondern das war ein Foto, das aufgenommen worden ist in der Pause eines Freundschaftsspiels zwischen Ruch Horjuf und Fortuna Düsseldorf. Und das war, auf dem Bild ist der berühmte Ernst Wilimowski drauf. Und daneben steht als kleiner Junge Marian Lubina, dessen Vater war damals der Trainer der oberschlesischen Fußballauswahl, war selber auch aktiver gewesen, aber auf polnischer Seite und war auch polnischer Nationalspieler. Und der Sohn als achtjähriger Stepp ist mit auf dem Foto drauf. Den haben wir damals getroffen. Das war nicht das Skandalspiel.
Ich fand das toll. Fanny hat ein wunderbares Deutsch gesprochen. Perfekt, da war kein Slur drin, gar nichts. Und wie gesagt, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich den damals kennengelernt habe, als Zeitzeuge aus der damaligen Zeit. Denn von da lebte ja weiter keiner.
Also ich hatte ja auch in dieser Chronik, von der ich gerade berichtet habe, diesem fast 3 Kilo schweren Album, sind ganz viele Fotos drauf von Fußballern. Aber nur die wenigsten sind beschriftet. Damit bin ich dann auch mit den Fotografien von einzelnen Seiten bin ich auch zu diesem Marian Lubina gegangen und habe gesagt, wer ist das denn, wer ist das denn? Und er hat mir das bei den meisten erzählt und hat so viel noch kleine Anekdoten dazu gefügt.
Ja, war sehr interessant damals.
Ja, es war spannend.
Er wird sicher in Wien nicht mehr leben, schätze ich.
Doch, der lebt noch, der ist aber leider jetzt schon, hat Alzheimer.
Aha.
Also ich war ja jetzt in Katowice und habe gemeinsame Bekannte nach ihm gefragt.
Und der erzählte mir damals, dass es gibt ja wieder einen ersten FC Katowice als Mannschaft. Und er sagte, er würde gern sehen, wenn die Jugendmannschaft einen Pokal im Jahr ausspielt. Er würde gern den Pokal den Namen Emil Görlitz geben. Da habe ich damals gedacht, das wäre eine feine Sache. Wenn es so käme, ist sicherlich nur angedacht gewesen.
Ja, das ist dann doch nicht so weit gekommen. Also man hatte die Idee, zwei Auszeichnungen zu vergeben. Das eine sollte der Willimowski-Pokal sein und das andere sollte die Auszeichnung für den besten Torwart eines Jugendfußballturniers in Katowice sein und das sollte dann der Emil Görlitz-Preis sein. Aber das ist noch nicht realisiert.
Herr Orban, Herr Görlitz. Wie immer zum Schluss dieses Podcasts die Frage, haben wir irgendwas vergessen, worüber wir unbedingt noch sprechen sollten?
Wir können ein ganzes Buch noch erzählen.
Also. Daran habe ich keinen Zweifel.
Ich bin froh, dass mein Vater mir sehr viel erzählt hat, also nicht nur über den Fußball. Denn es ist so, wenn man nichts fragt, solange man lebt, kriegt man keine Antwort.
Man sollte noch hinzufügen, eine interessante Geschichte. Wie gesagt, der erste FC Katowice war ab 1933 dann unter Kontrolle der mit der NSDAP kooperierenden Jungdeutschen Partei. Aber die Brüder Görlitz sind nicht der NSDAP beigetreten. Sie waren nicht Nazis, haben sich als praktizierende Katholiken eigentlich von diesen Kreisen ferngehalten.
Wichtige Auskunft zum Schluss. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Ganz herzlichen Dank vor allen Dingen an Sie, Herr Görlitz, dass Sie sich die Zeit genommen haben und die Mühen auf sich genommen haben für diese Podcast-Folge. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Zeit und Mühe, das war schon interessant, das war eine Freude. Dankeschön,
ganz meinerseits.
Oh ja, genau. Dann brauche ich mir, also ich danke trotzdem auch dir, Thomas, dafür, dass du das möglich gemacht hast, Herrn Görlitz hier hören zu können. Und dass du dir natürlich auch wieder die Zeit und Mühe gemacht hast. Ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.